Du strebst nach beruflicher Erfüllung, bist bereit, die Zukunft zu gestalten und Führung neu zu denken? Herzlich willkommen bei Menschen in Führung, dem Podcast für High Potentials, Führungspersonen und UnternehmerInnen. Dich erwarten Gespräche und Insights über Motivation und Mindset, Führung und Unternehmertum. Von und mit Sabrina von Nessen.
Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Cornelia Andrioff. Cornelia ist Unternehmensberaterin und Coach, vor allem in Veränderungsprozessen. Und diese Welt ist scheinbar nur noch Veränderung, habe ich den Eindruck. Und sie arbeitet mit verschiedenen Methoden aus NLP, viel zum Thema Mindset, aber auch Agilität. Und ein Thema schwingt da seit einigen Jahren mit, das ist die Theory U oder zu Deutsch Theorie U. Und genau darüber möchte ich mich mit ihr heute unterhalten. Liebe Cornelia, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Sabrina. Vielen Dank.
Bin sehr, sehr gespannt. Ich habe den Eindruck, Theory U ist noch nicht so bekannt im deutschsprachigen Raum. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was darunter zu verstehen ist?
Ja, das ist eine Idee, die am MIT entwickelt wurde. Allerdings von einem Deutschen, von Otto Schamer, der ursprünglich aus Hamburg kommt. Wenn er Deutsch redet, dann hört man das auch. Und der lange in Wittenherdecke war. Und auch die Theorie U hat so einen leichten anthroposophischen Hintergrund. Die gibt es schon ziemlich lange, also schon bald 20 Jahre oder ein bisschen mehr. Ich selbst habe sie 2008 kennengelernt, weil ich einen Workshop moderiert habe, der cool war, der super war, der Spaß gemacht hat. Und ich dann die Macher dieses Konzeptes gefragt habe, was geht hier ab, was ist das? Und die haben lässig mit der Schulter gezuckt und gesagt, Theorie U halt. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Ich habe dann das dicke Buch gekauft und durchgeackert. Und da ich erlebt hatte, wie großartig diese Methode, dieser Ansatz funktioniert, war ich auch sehr motiviert, das zu verstehen und dann in die Praxis zu überführen. Und seitdem, also seit 2008 ungefähr, arbeite ich gerne und viel und mit immer wieder Überraschungen über die Wirksamkeit mit der Theorie U.
Okay, kannst du in einigen wenigen Worten umschreiben, was hinter der Theorie steckt? Kann man das sagen, auf welchen Säulen das aufbaut zum Beispiel oder welche Prinzipien dahinter stecken?
Ja, entwickelt wurde das in der sogenannten Aktionsforschung, also tatsächlich nicht am grünen Tisch oder gar im Elfenbeinturm, sondern in der Arbeit mit Unternehmen, mit Veränderungsprozessen, mit Organisationen und der Frage dann immer, was brauchen sie, was hat funktioniert und was nicht und wo sind die Hindernisse. Und dann sind da verschiedene Quellen eingeflossen, systemisches Denken und andere, ne, wie gesagt, anthroposophische, also ganz verschiedene Quellen, die da noch eine Rolle gespielt haben. Und natürlich auch das, was es zur Change-Forschung schon gab. Also man findet auch Levine und Kotter irgendwo wieder. Also man hat das Rad nicht komplett neu erfunden. Aber ich glaube, das, was der Theorie U so gut tut, ist, dass es eine Theorie ist, die aus der Praxis kommt.
Und wenn du sagst, du hast in der Praxis auch festgestellt, dass es den Menschen, ja was, fällt es denen leichter, es ist zugänglicher, macht es einfach mehr Spaß, mit dem Modell zu arbeiten? Was glaubst du, was ist es, was die Menschen so catcht?
Es ist zum einen eine Methode, die zur Familie der Mindfulness gehört, der Achtsamkeit. Und das ist natürlich etwas, was Menschen anders abholt, als jetzt, ich sage mal, so ein knallharter Business-Ansatz. Ja, es ist sehr menschenorientiert. Für die lange Antwort müssen wir uns vielleicht das U mal anschauen. Ja? Also das U ist tatsächlich der Buchstabe U, da steht keine geheime Botschaft dahinter. Und Otto Schamer nennt es drei Bewegungen. Und die sieht man, wenn man sich das U anschaut, man sieht eine Abwärtsbewegung, einen Wendepunkt und eine Aufwärtsbewegung. Und das, was die Theorie U meiner Sicht so besonders macht, sind die Abwärtsbewegung und der Wendepunkt. Die Aufwärtsbewegung, da geht es dann darum, im Veränderungsprozess Ideen zu sammeln, Prototypen zu bauen, in die Umsetzung zu kommen. Das ist das, was wir alle kennen und alle machen. Die Abwärtsbewegung, da geht es darum, den Widerständen gegen Veränderung aktiv zu begegnen. Und der Wendepunkt, das Presencing, das ist das, was am schwierigsten zu erklären ist und gleichzeitig am wichtigsten. Presencing, ein Kunstwort aus Gegenwart und Fühlen. Und da geht es darum, ein Momentum zu schaffen und das, was wir in der Abwärtsbewegung erfahren und erlebt haben, nochmal zusammenzuführen und daraus einen neuen Startpunkt zu finden. Die Schama nennt das im Entstehen begriffene Zukunft als Startpunkt zu nehmen und nicht die Vergangenheit.
Das ist schon eine nach vorne gerichtete Methode.
Aus meiner Sicht wahnsinnig spannend ist dieser Umgang mit den Veränderungswiderständen. Ja, das sind drei. Und darum geht es in der Abwärtsbewegung. Zunächst einmal das Öffnen des Denkens. Ja, und der Widerstand heißt Wertung. Und das kennen wir alle. Ja, wir wollen für uns selbst was verändern oder im Unternehmen was verändern. Und dann kommen sofort Gedanken wie, ah, das geht doch nicht. Und das haben wir doch immer schon so gemacht. Und das geht vielleicht woanders, aber nicht hier. Und all diese Denkbarrieren. Und darum ist das so wichtig, im ersten Schritt diese Wertung wahrzunehmen, ja, auch bewusst hinzunehmen, zu hören und dann zu überführen in Neugier. Es geht also gar nicht um Umwertung, im ersten Schritt zu sagen, das stimmt alles nicht, ja, dann haben wir es wieder nur weggeschoben, sondern neugierig zu machen auf andere Sichtweisen. Und das ist der erste Schritt, das Öffnen des Denkens, der zweite Schritt, das Öffnen des Fühlens. Da sagen viele, ja, was soll jetzt das, ne, mit Gefühlen im Business, wo kommen wir denn da hin? Aber natürlich sind wir immer ganze Menschen und wir haben auch Gefühle. Und der Widerstand heißt Zynismus und meint, dass ich meine eigenen Gefühle und die von anderen ignoriere. Und in dem zweiten Schritt geht es darum, zu einer empathischen Haltung zu kommen, zu Empathie, also zu einer Haltung, in der Gefühle sein dürfen. Das wichtigste Weg dahin sind Perspektivwechsel, ja, sich tatsächlich in andere Schuhe zu stellen. Dritter Schritt in der Abwärtsbewegung, den Willen öffnen, meint weg von der Angst hin zum Mut. Auch das kennen wir alle aus Veränderungsprozessen, ja, dass da Angst ist, dass da Barrieren sind, dass da Altes ist. Und in diesem Schritt geht es darum, das Alte loszulassen, Platz zu machen für das Neue und mutig zu werden. Und wenn wir dann so sind, neugierig, empathisch und mutig, dann gehen wir durchs Presencing und dann, weiß nicht, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass man an einem anderen Punkt in die Veränderungsarbeit startet, als wenn man das einfach weglässt. Ja. Das ist das, was die Theorie U aus meiner Sicht ausmacht.
Bei mir hat sich gleich direkt eine Gänsehaut gebildet, weil ich mir das so bildlich vorgestellt habe, wenn Menschen es wirklich schaffen, solche Barrieren mal loszulassen. Ich glaube, das würde uns auch gesellschaftlich manchmal ganz gut tun, ja, diese ganzen althergebrachten, ich will jetzt nicht sagen Glaubenssätze, aber so das Standesdenken würde ich schon fast sagen. Ja, also ich komme aus der Arbeiterklasse, da gibt es ganz viele solche, so ist die Welt, so funktioniert das Leben, so ist Geld, Politik, die Arbeitgeber, da gibt es ganz viele Barrieren, da kommt man kaum dagegen an. Mhm. Ja, und wenn wir es schaffen, das einmal loszulassen, ja, dann haben wir wirklich auch die grüne Wiese, auf der wir neu aufbauen können. Und das ist bekanntlich viel leichter und spielerischer und schöner.
Ja. Ja, und das ist eben ein bewusster Umgang mit diesen Widerständen, ein aktiver Umgang und kein, dafür haben wir jetzt keine Zeit oder das darf hier nicht sein. Und darum funktioniert es. Ja, aus dem privaten Kontext erzähle ich immer gern die Geschichte, ich gehe viel wandern und dann werde ich ganz oft gefragt, du gehst wandern im Wald, allein, als Frau, im Dunkeln? Ja, und da ist schon so dieses ganze Paket dabei, ne? Diese Wertung, dass es irgendwie gefährlich ist im dunklen Wald, was ganz objektiv betrachtet ziemlicher Blödsinn ist. Ja, da ist das Frankfurter Bahnhofsviertel am helllichten Tag deutlich gefährlicher. Ne? Auch so eine Rollenzuschreibung, was ich als Frau tun und lassen kann oder nicht kann. Und das Thema Angst, ja, wo ich wirklich sagen muss, das ist nicht gefährlich, was ich da mache. Ich wandere einfach nur. Ne? Und dann ist es spannend, sich anzugucken, wo sind diese Widerstände, wo kann man hingucken, hinfühlen und Dinge neu sehen. Ja.
Gibt es denn eine typische Situation, wie man die Theorie in der Praxis einsetzt? Also gibt es einen typischen Anlass, dass man dich ruft oder dass ein Unternehmen sich mit der Theorie beschäftigt?
Also es sind ganz verschiedene Veränderungsthemen. Ja, das sind kleinere Themen. Ich habe neulich mit einem Investmentbank am Thema Feedbackkultur gearbeitet. Auch da, ne, wenn ich jetzt irgend so ein Feedback-Tool aus der Kurve ziehe, aus Google ziehe oder ChatGPT frage, ja, diese 5 Punkte und so weiter, das funktioniert nicht. Wenn ich aber ernsthaft frage, was ist Feedback? Was ist mein Verständnis? Was ist unser Verständnis als Organisation? Wie ist das mit Gefühlen? Ja, wie ist das mit unangenehm oder auch Dingen, die mir Angst machen und dann zu einer anderen Haltung kommen und feststelle, Feedback ist ein Gespräch, ja, das ist nicht, ich sag dir was und du sitzt da bitte mit gesenktem Haupt und hörst dir das an. Und Feedback ist eine Unterstützung und Feedback ist konkret und so. Man kommt ganz anders in diese Themen rein. Ja, also es sind so Einzelthemen, Feedback oder Fehlerkultur, auch ein sehr spannendes Thema. Denn erst in diesem Öffnungsprozess verstehen Führungskräfte ihren Anteil an der Fehlerkultur in der Regel und dass sie die Fehlerkultur wahrscheinlich selbst geschaffen haben, also die fehlende, das Vertuschen von Fehlern, und dass sie auch gefragt sind, das zu ändern. Ja, das ist nicht unbedingt nur der Ansatzpunkt ist bei dem Mitarbeiter, der irgendwie nachlässig war, sondern dass es vor allem eine Frage von der Kultur ist, die geschaffen. Ja. Es sind aber auch größere strategische Themen. Man kann das U-skalieren von 3 Stunden auf 3 Jahre. Also dazwischen ist alles möglich.
Damit wahrscheinlich auch in jeder Größenordnung einsetzbar, also Unternehmensgröße meine ich jetzt, ne?
Ja, also für sich selbst. Ich empfehle immer, wenn man da loslegen will und mal was ausprobieren will, nicht gleich mit dem Lieblingskunden, mit dem größten Projekt anzufangen, sondern mit so einer kleineren Thematik, die man für sich selbst hat. Ich habe einen TED-Talk gemacht zu dem Thema und auch 2 Bücher geschrieben und habe da so 7 Fragen entwickelt, denen man folgen kann. Ja, das ist, man muss gar nicht erst das große Buch lesen, sondern kann durch dieses U gehen anhand der 7 Fragen und mal gucken, ob es einen Unterschied für einen selbst macht. Und dann kann
Magst
man sich an die
erste Frage verraten. Ja.
Ja,
Magst du uns die erste Frage sagen?
Mhm. Was sind die vorherrschenden Wertungen? Was könnte neugierig machen auf andere Sichtweisen?
Mhm. Ja. Und da steckt schon ganz viel drin, wenn man die Frage ernst nimmt. Das ist nichts, was man jetzt so aus dem Ärmel schütteln kann. Da steckt ja auch viel, was hat uns in der Historie geprägt? Ja, ist das Familie, Freunde, mein Umfeld? Wie bin ich aufgewachsen? Ja, was ist mein berufliches Umfeld? Die Kultur, in der ich unterwegs bin? Das alles hat ja Einfluss auf unsere Wertungen am Ende auch.
Ja. Ich bin 2007 meinen ersten Marathon gelaufen und habe 2 Wochen später im Gespräch jemandem erzählt, ich sei unsportlich. Und dann hat er gesagt, Moment mal, du bist doch gerade einen Marathon gelaufen, wie geht denn das zusammen? Und dann sieht man, wie hartnäckig so Glaubenssätze sind. Ne? Man hat mir das von klein auf eigentlich eingeredet, dass ich unsportlich sei. Und dann habe ich den überarbeitet und bis heute weiß ich, dass ich komplett legasthenisch bin, wenn Bälle und Schläger im Spiel sind. Das ist einfach nicht mein Ding. Aber es ist halt ein anderer Glaubenssatz, als zu sagen, ich sei unsportlich. Ne? Diese Wertungen auch über sich selbst sind sehr, sehr hartnäckig.
Mhm. Ja, ich erlebe das oft auch bei introvertierten Menschen. Ich sage immer, ich bin hochgradig introvertiert. Das ist auch so. Trotzdem kann ich sprechen. Also ja, mein Organ funktioniert trotzdem und ich kann auf einer Bühne stehen, ohne tot umzufallen. Und mir macht das auch Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ja, also es ist kein Malus, diese Eigenschaft zu haben. Es bedeutet einfach, dass ich anders mit Energie umgehe, dass mir andere Dinge Kraft geben. Ja, aber auch sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, was das mit uns macht und wie sehr wir uns dann einschränken in den Lösungsoptionen, die uns zur Verfügung stehen.
Ja. Ich nenne das immer meinen Ausgleichsautismus. Wenn ich viel mit Menschen zusammen war, dann gehe ich mal wieder eine Runde in den Wald und singe ein Lied, laut und falsch. Und dann komme ich wieder ins Gleichgewicht. Also lernt man ja auch mit sich selbst, ja auch Vorteile vom Älterwerden, ne? Ein paar wenige, lernt man mit sich selbst anders umzugehen und nicht unbedingt dem zu folgen, was andere meinen, was man jetzt sein oder tun sollte,
ja. Ja, spannend. Ich habe die Theorie tatsächlich noch nie im Kontext mit Selbstreflexion angewendet. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für alle, das auszuprobieren. Ja, sehr spannend.
Im Unternehmenskontext für Veränderungsprozesse habe ich das bezeichnet als Mini-U, Midi-U und Maxi-U. Also ein Mini-U, wie kann ich in 3 Stunden einen sauberen U-Prozess machen und wirklich tolle Ergebnisse haben. Ein Midi-U wäre für mich so der Klassiker, 2 Tage. Das ist perfekt, um dieser Methode zu folgen, wenn man am ersten Tag die Abwärtsbewegung, das Presencing macht und dann kann das über Nacht so herrlich reifen. Und am nächsten Morgen, wenn es um Ideen und neue Ansätze geht, dann hast du da ein Feuerwerk. Und Maxi-U meint lange Prozesse, das ist dann in der Regel aber nicht ein großes U, sondern das ist dann ein großes U, auf dem ganz viele kleinere Us dann wiederum stattfinden.
Wenn wir im Unternehmenskontext bleiben, dann ist ja Change grundlegend mal kein, wie sagt man, gemahte Wiesen. Ja, also es läuft nicht von selbst. Da gibt's Widerstände, da gibt's diese Mikroprozesse. Ich nehme an, da wir alle Menschen sind, das ist auch bei der Theorie erstmal nicht, Theorie U erstmal nicht anders. Ja, also wir brauchen ein grundlegendes Commitment. Die Gruppenzusammensetzung muss passend und. Gibt's denn spezifische Stolpersteine, Herausforderungen, wenn man diese Theorie anwendet im Veränderungsprozess?
Also zunächst einmal finde ich es nicht wichtig, ob man sagt, dass das Theorie U ist oder nicht. Ja, es hängt so ein bisschen vom Setting ab, auch wie viel Zeit ich habe, wenn es nur ein kurzer Workshop ist, da erstmal so eine Theorie U zu erklären, muss nicht sein. Auf der anderen Seite kann es hilfreich sein. Ich arbeite viel im Pharmabereich, viel Naturwissenschaftler. Wenn da schon mal MIT und so und Methode, dann kommt schon ein erstes Nicken, eine erste Akzeptanz, weil das ja offensichtlich diese verrückten Sachen, die die Frau Andreev da mit mir macht, schon irgendwie einen Grund haben. Ne? Also insofern, man kann es dazu sagen, man muss es nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, tatsächlich dem Pfad zu folgen, also diesen Bewegungen. Ich habe das immer mal wieder erlebt bei längeren Veranstaltungen, dass dann gesagt wurde, ja, aber da brauchen wir noch einen, da kommt der Aufsichtsratsvorsitzende, der muss unbedingt noch was zu den Zahlen sagen, das passt nur am Freitag um 11 Uhr. Und wenn das dann nicht in die Dramaturgie passt, sondern die ganze, ja, diese Bewegung durcheinander bringt, dann ist es eine gewisse Frage von Rückgrat auch zu sagen, vielleicht kann der Aufsichtsratsvorsitzende ja über Kultur sprechen, ne? Oder über Menschen oder was auch immer. Aber an der Stelle möchte ich das nicht, dass wir da ins Reporting gehen oder so. Also tatsächlich die Methode insofern ernst zu nehmen, dass man ihr folgt, dass man das nicht durcheinander wirft. Das Denken, Fühlen, Willen, das Presencing und das Ideen. Und letzter Punkt, du brauchst ein gewisses Erwartungsmanagement. Viele kennen das so, da ist ein Workshop und es soll um also sich für ein Thema gehen, ja, Homeoffice, ja, nein, ich weiß nicht wie viel. Und dann ist die Erwartung da, dass so nach 5 Minuten, dass jetzt auch mal Flipcharts gefüllt werden und dass man dann irgendwie zu Ergebnissen kommt. Und das zu moderieren ist eine Aufgabe, zu sagen, das dauert einen Moment. Wir haben erst diesen Öffnungsprozess und dann, ne? Und zuerst machen wir Veränderungen in Hirn und Herz und dann auf dem Papier und nicht andersrum. Insofern immer schön geduldig bleiben, ja.
Ich habe gerade an Unternehmen denken müssen, die so sehr schnell in der Lösung sind, was ja in der Praxis toll ist, wenn man, ne, schnell agil nach vorne geht. Aber ich glaube, für die ist es dann schwer, das auszuhalten. Ja, und erstmal damit zu arbeiten, was ist, ja, und nicht sofort nach vorne zu preschen. Hast du Kulturen erlebt oder Unternehmen erlebt, die sich eher schwer damit getan haben mit dem Ansatz?
Also ich habe Kulturen erlebt, die mit einzelnen Schritten große Schwierigkeiten hatten. Ich habe große Workshops moderiert für ein Stahlunternehmen. Da ging es um Veränderungen und es waren immer 100 Leute im Raum. Und es war für die Führungskräfte, die sollten sich freiwillig melden und die sich nicht freiwillig gemeldet haben, die wurden dann in die letzten 2 Workshops gepackt. Und dann kommst du morgens in diesen Raum, kriegst erstmal keine positive Gänsehaut, sondern so das Gefühl, eieiei, was ist denn hier los? Und da war das tatsächlich so, dass zum Beispiel sollten die so Fragen, Antworten entwickeln, wenn Mitarbeiter Sorgen haben, wie sie damit umgehen. Ja, und da war so die Frage, was sagst du, wenn ein Mitarbeiter sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz macht? Und die Gruppe hat dann entwickelt, das Leben ist kein Ponyhof. Und das ist halt Zynismus pur. Ja, und der war aber sehr stark, gerade in diesen letzten 2 Gruppen, wo halt die Stahlführungskräfte waren, die eigentlich nicht wollten. Und dann hat der großartige CEO ist dann aufgesprungen, hat eine flammende Rede gehalten. Ob er wirklich zu den Menschen durchgedrungen ist, weiß ich nicht. Und das war schon eine sehr, sehr andere Kultur, sehr hart, sehr ich-bezogen. Ob da wirklich so ein Öffnen des Fühlens passiert ist, das kann ich nicht sagen. Ja.
Da muss ja auch eine lange Historie dahinter stecken, überlege ich mir gerade so. Also ich habe in meinem Mentoring und so weiter, auch meiner selbstständigen Arbeit, immer wieder erlebt, dass wenn Menschen so hart geworden sind, da ist eine ganze Menge davor passiert. Ja. Ja. Die sind nicht so geboren und die fühlen auch innen drin nicht so. Da ist ein ganz weicher Kern. Ja, aber durch diese harte Schale musst du dich mal durcharbeiten und das wollen viele nicht. Das lassen die nicht zu. Oder es dauert halt länger als ein Workshop wahrscheinlich.
Ne? Ja. Und ich glaube auch, dass die Ängste in diesen Führungskräften selbst, ich meine, Stahl ist jetzt nicht so eine ganz vergnügungssteuerpflichtige Branche, ja, dass die Ängste so stark waren, dass sie gar nicht bereit dafür waren, da hinzugucken. Denn wenn ich die Gefühle meiner Mitarbeiter zulasse, dann kommen da ja vielleicht auch meine eigenen Gefühle hoch und vielleicht will ich das gar nicht. Ich sage mal, die Theorie U ist wirksam, sie kann aber nicht zaubern. Ja, also man muss da schon die Kirche im Dorf lassen. Ich bin neulich gefragt worden von der Polizei eines Bundeslandes, ob ich da was helfen könnte in Sachen Digital Mindset. Und dann habe ich gefragt, ja, was wünschen Sie sich denn? Und da war so die Vorstellung, dass diese 12 Polizeipräsidenten, die da zum Workshop zusammenkommen, die alle gereifte Persönlichkeiten sind, hinterher verwandelt sind. Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Ja, das nicht. offener, neugieriger, sensibler, ja. Aber zaubern kann weder die Theorie U noch ich. Auch Zeit.
Schade, sehr schade.
Ja.
Ja, wunderbar. Aber jetzt, wir wollen nicht ins Negative abdriften, weil ich habe das auch als in der Praxis nur, ich kenne die Theorie nicht so gut, ich habe das in der Praxis als sehr wirksames und tatsächlich auch leichtes Modell erleben dürfen, also wo es viel Freude macht, Veränderungen anzustoßen. Deshalb gib uns doch, um das Thema abzurunden, nochmal so ein bisschen eine Werbung für das Thema. Für wen macht es Sinn? In welchen Situationen macht es Sinn? Worauf sollte man vielleicht achten, wenn man damit losstartet?
Ja. Es gibt zwei Themen, die ich besonders spannend finde für den Einstieg. Das eine ist das Thema Zuhören. Ja, wir alle wissen das in der Theorie, dass Kommunikation oft nicht am Reden scheitert, sondern am Zuhören. Ich habe einen wunderbaren Coach, der hat mal gesagt, Zuhören ist so anstrengend, weil ich immer so lange warten muss, bis ich wieder sprechen kann. Ja, und dann lachen wir immer alle und dann bleibt uns das Lachen irgendwie im Hals stecken, weil wir uns alle schon mal in diesem Modus erwischt haben. Ja. Und in der Theorie U gibt es viel zu erfahren und zu lernen zum Thema Zuhören, auch wie ich selbst besser werden kann. Und es gibt eine wunderbare Methode, die heißt Case Clinic, die das sozusagen in ein Format gebracht hat. Eine Case-Klinik eignet sich dann, wenn ich schon ein Thema halbwegs erarbeitet habe und möchte, dass die Gruppe das weiter bearbeitet. Und dann besteht sie daraus, dass sie zuerst das Thema vorgestellt wird. Keiner darf was sagen, außer dem, der das Thema vorstellt. Und dann sind 3 Minuten Stille. Und das ist so krass machtvoll, ja, wenn in so einem Meeting mal einfach Ruhe ist. Ja, weil plötzlich muss ich ja richtig nachdenken. Und dann ist nochmal eine Phase, in der nur Verständnisfragen gestellt werden. Und dann ist schon fast die Hälfte der Zeit rum und ich konnte noch gar nicht widersprechen. Und das ist eine Methode, die man tatsächlich vorher erklärt und moderiert, sodass ich mich darauf einstellen kann als Teilnehmer und führt zu hervorragenden Ergebnissen, weil sie all diese Missverständnisse, die durch schlechtes Zuhören entstehen, vermeidet. Ich habe so viel, ich kann mich so darauf einlassen, was der andere sagt, auf die Stille, auf die Verständnisfragen, dass dann, wenn es in die kreative Phase geht, da wirklich Kreativität im Raum ist und nicht Politics oder Rumgenöle oder Unverständnis. Also das ist so ein Ansatz, das Thema Zuhören und das eben auch sehr konkret, nicht nur als Mahnung, sondern als sehr konkretes Format, passt hervorragend auch zum agilen Arbeiten mit dem strengen Timeboxing. Also das ist eine Thematik, die ich super spannend finde, auch für den Einstieg. Und die zweite ist das Thema Schreiben. Schreiben vertieft das Denken, weil es das Denken verlangsamt. Und in der Theorie U gehört zu diesem besonderen, zu diesem Presencing-Moment, die Methode Journaling. Das heißt, dass einer Fragen stellt, also die Moderation, und alle anderen im Raum schweigen und schreiben. Und diese Fragen führen nochmal durch den ganzen U-Prozess. Das heißt, ich habe mitten in dem gemeinsamen Prozess einen individuellen Prozess, in dem ich mit mir selbst sehr tief, sehr ehrlich in der Regel nochmal das Thema reflektiere. Und das Journal ist dann nichts, was hinterher vorgelesen wird oder so. Das ist nur für einen selbst. Allerdings habe ich das oft erlebt, dass dann im weiteren Workshop dann schon Leute das Journal wieder zücken und sagen, ich hätte da den Gedanken dazu und so weiter. Also das geht dann nicht verloren, auch wenn es ein Moment ist, der tatsächlich meditativ Reflexion für mich ist. Ja, es geht auch nicht darum, die Fragen zu beantworten, sondern in so einen Schreibflow zu kommen, den Stift aufs Papier zu setzen und fließen zu lassen. Auch das eine tolle Methode für den Einstieg. Kostet vielleicht ein ganz klein bisschen Überwindung, das mit einer Gruppe zu machen, weil das ungewohnt ist. Ich kann aber sagen, ich habe das schon oft erlebt, dass Leute so ein bisschen skeptisch waren vorher, aber hinterher guckt man in der Regel in sehr entspannte und offene und lebendige, fröhliche Gesichter. Ja, also das ist etwas, was wirklich sehr hilfreich ist und vielleicht für manche Kontexte auch sehr ungewöhnlich. Ja.
Sehr schön. Beide Methoden nehmen ja auch so ein bisschen den Pace raus. Ja, also dieses Wuselige und Laute des Alltags. Einfach mal zu sagen, wir kommen runter, wir nehmen uns Zeit. Ich glaube, das ist schon völlig ungewohnt für die meisten, Zeit und Raum zu haben, um zu reflektieren und sein zu dürfen. Mhm. Ja, und da steckt vielleicht auch schon ein ganz profanes Stück der Dankbarkeit, ja, zu sagen, wow, schön, ein Moment für mich, ja, um mit mir zu sein und bei mir zu sein. Sehr, sehr kraftvoll. für den Einstieg, du hast ein Buch zu dem Thema geschrieben. Erzähl mal noch ein bisschen, für wen ist das besonders geeignet? Natürlich für alle, die zuhören, aber wer findet sich da besonders wieder?
Also ich habe tatsächlich im Lockdown, ne, als ich plötzlich Zeit hatte, ein Buch geschrieben, ein Praxisbuch für wirksame Veränderung. Das ist im Springer Verlag erschienen 2021. Und da, das ist für alle, die selbst Veränderungen gestalten, ob als Führungskraft, als Coach, als Berater oder auch für sich selbst. Es ist tatsächlich ein Praxisbuch. Also man findet ganz viele Kundenbeispiele, man findet fertige Agenden für Workshops und so weiter. Also das ist, und als mein Mann das Korrektur gelesen hat, hat er dauernd gelacht und ich so, ist da ein Witz drin? Er sagt dann, nee, aber es liest sich gut. Also es ist jetzt kein so ganz staubtrockenes Buch. Und ich habe dann letztes Jahr noch ein zweites Praxisbuch geschrieben für wirksame Führung. Gleiches Modell, gleicher Ansatz, auch immer wieder der Versuch, viele andere Methoden, die wir so kennen und nutzen, zu zeigen, wie sich das verbindet, wie das reinpasst in solche U's. Und in diesem zweiten Buch, für das zweite Buch, habe ich 7 Interviews geführt mit großartigen Führungskräften. Auch das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gelungene Abrundung zum Thema Theorie U, weil dann nochmal Menschen aus ganz verschiedenen Kontexten sind, die erzählen, wie sie das in der Praxis so machen und womit sie, also auch mit durchaus offen, auch was Fehler angeht und kritische Dinge, aber ganz, ganz spannende Biografien und ganz spannende Führungserfahrungen und auch wieder sehr konkrete Tipps, die man direkt übernehmen kann.
Sehr schön. Ich muss sagen, das hat sich heute unglaublich leicht und spielerisch angefühlt, mit dir über das Thema zu sprechen. Und wenn man sich mit der Theorie beschäftigt, dann mag die ja auf den ersten Blick ein bisschen schwierig sein, aber hat sich bei dir nicht so angehört, sondern so, als ob man da ganz einfach mit starten kann, sich vielleicht ein bisschen kompetente Hilfe von dir holt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, aber ansonsten viel Gestaltungsfreiheit hat in so einem Prozess und auch das, was du sagst, eine andere Methoden, die man schon kennengelernt hat, die muss man nicht vergessen oder wegwerfen, sondern darf das mit integrieren und so einen individuellen Zugang zur Veränderung finden. Ich erlebe viele Unternehmen, die denken, es gibt so diesen Masterplan, ja? Und da gibt es da die Supporter und was weiß ich, die Sponsoren und dann wird da auf dem Papier gezeichnet. Da denke ich immer, ja, darum geht es aber eigentlich nicht. Ja, das ist keine Organisationsstruktur, die wir jetzt hier aufmachen, sondern wirklich ein Flow, der kreiert werden darf und gestaltet werden darf. Ne?
Ja.
Sehr, sehr spannend. Ja, ich würde gerne noch mit dir tiefer in die Themen eintauchen. Ich behalte mir das für einen zweiten Termin vor.
Sehr gerne.
Wer mehr über deine Arbeit erfahren darf, ist wahrscheinlich bei LinkedIn und deiner Webseite gut aufgehoben, nehme ich an.
Ja, ich schreibe vor allem bei LinkedIn. Da findet sich regelmäßig Content und oft hat er auch mit Theorie U zu tun, nicht immer. Manchmal schreibe ich auch über Wandern oder über Fußball, aber in der Regel mit einem Link zur Führung oder Kommunikation und ganz oft auch mit einem Theorie U-Hintergrund. Also bei LinkedIn findet ihr mich am einfachsten. Für den Einstieg empfehle ich den TEDx-Talk. Das sind 13 Minuten. Da kann man nochmal einmal durch das U rauschen und ansonsten immer gerne auch Fragen stellen. Ich bin da sehr ansprechbar.
Das ist schön. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Für heute bleibt mir eine letzte Frage, die ich allen Gästen stelle. So kurz oder lang die Antwort, wie sie für dich passt. Und zwar, was ist für dich Führung?
Eieiei. Ich finde es sehr schön, das Zitat eines meiner Interviewpartners, wer Menschen nicht mag, sollte keine Führungskraft sein. Führung ist tatsächlich etwas, was mit Menschen zu tun hat, zunächst aber mit der Selbstführung, damit, dass ich mich selbst sehr bewusst reflektiere und mich selbst führe und dann, dass ich echte Begeisterung dafür habe, andere Menschen und Teams aus denen das Beste rauszukitzeln, ja, für die ein Umfeld zu schaffen, das funktioniert, für die Ansporn zu schaffen, Lernreisen zu gestalten, auch mal den Rücken frei zu halten, all diese Themen. Ich glaube, Führung ist vor allem eine sehr große Liebe zu anderen Menschen und natürlich eine Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel.
Sehr schön. Und ein guter Reminder für uns alle. Ich danke dir für das heutige Gespräch, für die Insights in deine Themen. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Ich danke dir, Sabrina, für die spannenden Fragen und Vertiefung immer gerne.
Dann bis zum nächsten Mal. An alle da draußen, eine wunderbare Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.